Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge freue ich mich über folgenden Interviewgast. Herzlich willkommen, Michael Assauer. Der Michael ist ein, ja, sag ich mal, Vorbild. Von ihm können wir richtig viel lernen, was digitaler Wandel, Innovationsführerschaft und neue Geschäftsmodelle angeht. Er hat einen Podcast zum Thema Talente führen, finden und binden, weil er selbst sehr erfolgreich einen Exit hingelegt hat mit einer unserer gemeinsamen Verbindung. Das heißt, er hat ein Start-up gegründet, das erfolgreich an Daimler verkauft wurde. Und da gehen wir heute mal tiefer rein in das ganze Thema Recruiting, Personal, Knowledge Management, Wissen. Was heißt das denn für zukünftige Unternehmen? Und erstmal herzlich willkommen, Michael.
Wow. Tausend Dank, liebe Katja. Das war ein Info.
Gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe schon tausend Ideen, was ich dich alles fragen kann und will.
Dann los.
Zunächst mal zum Verständnis für die Zuhörer hier im Podcast. Mhm. Warum oder wie ist der Zusammenhang zwischen Talente und Exit? Es ist so, dass die großen Unternehmen sich extrem schwer tun, mit dem Thema Innovation aus dem eigenen Saft zu kreieren. Das heißt, die großen, ich nenne jetzt einfach mal die großen DAX-Unternehmen, halten gezielt Ausschau nach Startups, um sich dieses Wissen einzukaufen. Das heißt, ein Daimler, ein BMW, Deutsche Bank, Commerzbank sogar, die haben diese Fintech-Cluster dann, suchen gezielt nach Startups, die innerhalb der Branche, in dem Fall bei dir war es jetzt Mobilität, bei Fintechs und Banken sind es dann halt Finanzwesen, Finanzthemen und Bankwesen, junge Leute, die geile digitale Geschäftsideen haben und Innovation, selbst als ein Startup gründen. Die kaufen sich dann ein als Anteilseigner mit dem Ziel, das Wissen der Leute aus dem Startup in den Konzern zu integrieren. Und da sind wir dann beim Thema Wissensmanagement und warum du dich mit dem Thema Talente auseinandersetzt und dein Podcast auch Talente heißt, weil es genau darum geht. Ja, Thema Fachkräftemangel, Leute zu finden, die innovativ sind und die Firma voranbringen.
Das passt ziemlich gut und es ist natürlich aus Sicht des Konzerns ist es ja auch eigentlich ein No-Brainer-Investment, ne? Also du kannst natürlich auch versuchen, die ganzen Leute selbst einzustellen und zu suchen. Dann stellst du die sozusagen Person für Person ein, steckst sie in irgendwelche Teams rein, boardest sie on, weißt gar nicht, ob sich sozusagen interne Cluster, Wissenscluster ergeben, wo dann irgendwie wieder coole, neue, innovative Produkte draus entspringen. Das heißt, sie können gar nicht ihre Innovativität und Kreativität wirklich ausleben. Also das ist Option 1 und verbrennst im Zweifelsfall sogar viel, viel Kohle und Zeit damit. Oder du holst dir halt ein eingespieltes Team, wo du weißt, jo, da holst du dir jetzt irgendwie 10, 20, 30, 40, 50 Leute in die Firma, die bewiesen haben, dass sie gut zusammenarbeiten, die sich alle kennen, die schnell und innovativ unterwegs sind, die eingearbeitet sind, die sich genau mit dem auskennen, was du vielleicht brauchst an Knowledge, an Expertise, vielleicht sogar so ein Produkt gebaut haben, was deine Produktpalette perfekt erweitert, mit einer innovativen Technologie, innovativen Produkt etc. Das heißt eigentlich ein kompletter No-Brainer, dir halt so ein Team zu holen und da rein zu investieren und dir dann halt so ein Team bei dir anzudocken. Musst du natürlich nur gucken, dass du dann auch die so ungefähr so weitermachen lässt und dann halt nicht sozusagen den gesamten Kreativitäts-Innovationsgeist dann mit den Strukturen, die du hast, halt erdrückst. Da ist dann die nächste Herausforderung.
Das ist okay. Lass uns mal in dein Fallbeispiel reingehen. Mhm. Welches Produkt erleben wir denn heute oder in der Zukunft vom Daimler-Konzern, das ist ja aufgekauft von dir, was du verkauft hast? Um das einfach mal pragmatisch zu machen und nachzuvollziehen.
Genau. Wir haben damals 2011, 12 rum, habe ich mit meinen beiden Mitgründern, David und Hauke, haben wir Familonet gegründet. Familonet, das war damals so in der Zeit, als man noch mit neuen Smartphone-Apps, die man auf den Markt gebracht hat, ein gutes Business aufbauen konnte. Geht heute auch noch ein bisschen anders heute als damals, aber damals war es halt noch so diese Goldgräberstimmung bei den Smartphone-Apps. Und dann haben wir eine Smartphone-App auf den Markt geschmissen, B2C-Produkt also, wo Familienmitglieder untereinander ihren Standort teilen konnten. So, das war damals noch was Neues. So, heute Standort teilen in jeder App, WhatsApp etc., hier bei Insta, wenn ich mich einchecke, zack, direkt habe ich einen Standort mit dabei. Damals war es halt noch was Neues, gerade den Standort untereinander zu teilen und dann eben Zielgruppe Familie. So, und was dann passierte, ist, dass wir ein paar Millionen User auf der ganzen Welt generiert haben mit diesem Produkt und dass wir immer mehr in Richtung Forschung und Entwicklung gegangen sind, was die Technologie angeht, die dahinter liegt. Also wir haben uns dann sehr stark fokussiert und auch mit unserem gesamten Team aus Engineers, Techies, Softwareentwicklern etc. haben wir sehr stark Forschung und Entwicklung gemacht im Sinne der Locating-Algorithmen, der Locating-Technologien, die in so einem Handy drin sind, die softwaretechnisch zu verbessern. Das ging dann so weit, dass wir eine weltweit führende Technologie gebaut haben, hier mit unserem kleinen Startup-Office in Hamburg, was das Thema Mobile Locating angeht. Also wir hatten dann eine Technologie, die war besonders genau, besonders zuverlässig und gleichzeitig besonders batteriesparsam fürs Handy. Ja, und darauf wurden dann natürlich große Player auch aufmerksam. Wir haben dann da ein B2B-Produkt auch draus gemacht. Wir haben diese Technologie dann lizenziert. Google und Apple wurden dann unsere Partner. Wir waren viel in der Tech-Welt unterwegs, viel im Silicon Valley oder in anderen Tech-Hubs wie Tel Aviv, London etc. Und irgendwann wurden natürlich auch andere große Unternehmen auf unser Team und die Qualität des Produktes und der Technologie aufmerksam. Unter anderem eben Daimler beziehungsweise Movil, heute Reach Now, das ist so die Mobility-Sparte. Haben halt gesagt, okay Jungs, ihr scheint da einen guten Job zu machen, ihr scheint auch gerade diese Technologie des Mobile Locating spielt natürlich bei den ganzen Mobility-Apps eine super, super große Rolle. Du hast es vorhin schon angesprochen, ne? Die Drohnen, die irgendwann die Pakete liefern, genauso ist ja auch die Vision, irgendwann das selbstfahrende Auto überall rumfahren zu haben, was es jetzt schon sozusagen in der Beta-Alpha-Version gibt mit den ganzen Sharing-Diensten hier wie Moja zum Beispiel etc. Und dann war es, wie schon vorhin schon gesagt, natürlich No-Brainer zu sagen, okay, ihr habt Expertise, ihr könnt es, ihr habt es bewiesen, komm, lasst uns jetzt hier zusammen an coolen Mobility-Produkten bauen und kommt bitte her.
Sehr gut. Das heißt, die haben euch aufgekauft. Wie kann man, vielleicht kannst du mal das verraten, das weiß ich jetzt gar nicht, ob du das erzählen darfst oder nicht, aber mich würde es wirklich mal ganz spannend interessieren, wie funktioniert denn so ein Exit? Ist es in mehreren Stufen und die sagen so, hey, kommt rüber, verkauft uns eure Mitarbeiter, weil es geht ja um Brain an der Stelle.
Ja, also
um
Tech and Team,
wissen,
ja, vor allen Dingen.
Wie genau. Das geht, das Technik-Team, statt irgendwie eine Halle oder irgendeine Infrastruktur, die gekauft wird. Und dann verkauft man das, zack, und hat ein paar Millionen auf dem Konto. Oder ist das eher so ein Übergangsprozess, der dann definiert wird. Du hast gerade auch sowas erwähnt mit einer Verpflichtung und so. Wie, in welchen Stufen läuft denn so ein Exit in so einer großen Firma, sag ich mal?
Ja, ist eine super spannende Frage. Wir hatten vorher, bevor wir sozusagen diesen Exit zu Movil Daimler hatten, hatten wir auch schon zwei andere Exits sozusagen ganz kurz vor Notartermin. Die sind beide einen Tag vor Notartermin geplatzt. Das eine wäre ein großes Tech-Unternehmen gewesen aus dem Silicon Valley. Das war echt lustig, weil die hatten uns da schon im Prinzip, ja, die hatten uns da schon fest eingeplant. Die hatten uns sogar schon irgendwie, glaube ich, Wohnungen da irgendwie besorgt. Die hatten schon sich um die Visa für uns und unsere Freundinnen gekümmert. Das war wirklich schon komplett verrückt. Und dann ein paar Tage vor Notartermin das Ganze geplatzt. Und das zweite Mal war es dann ein großes deutsches Medienhaus, wo auch genau einen Tag vor Notartermin das Ganze geplatzt war. Und dementsprechend, als dann sozusagen dieses dritte Mal, das so sich angebahnt hat bei uns dann mit Daimler, waren meine Mitgründer David und Hauke und ich natürlich schon viel entspannter in dem Sinne, dass wir gesagt haben, ach komm, genau, erstmal den Notartermin machen, selbst dann ist es noch nicht safe. Aber was dem Ganzen halt vorausgeht, sind halt schon monatelange Prozesse, ne? Also, und deshalb glaubst du halt auch irgendwann, nicht, dass das jetzt noch platzen könnte. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch diese anderen beiden potenziellen Exits, die bei uns davor geplatzt sind, anguckt, so, da hast du monatelang haben halt Heerscharen von Anwälten etc. Verträge verhandelt. Du hast druckerstapelweise Verträge irgendwann da liegen und da wird sich dann zwei Wochen lang über ein Und oder ein Oder im Vertrag oder ein Komma oder kein Komma mehr gestritten und hin und her. Und dann denkst du halt irgendwann, okay, jetzt wurde hier ein halbes Jahr lang auf irgendwelchen Verträgen rumgearbeitet und rumgedoktert und tausende Menschen irgendwie mit beschäftigt und bezahlt. Das kann ja jetzt, da kann ja jetzt nichts mehr dazwischen kommen eigentlich. Was soll da jetzt noch passieren? Und dann kann halt doch noch immer was dazwischen kommen. Mhm. Naja, und dementsprechend war es dann jetzt bei der Geschichte auch so, ja, war über mehrere Monate, ne, wie es dann halt so ist, dann da müssen verschiedenste Ebenen in so einem Konzern dann irgendwie zustimmen. Dann muss dann am Ende irgendwie noch der Vorstand, dann weiß ich noch, dann war der Vorstand da irgendwie im Urlaub gerade, konnte seine Unterschrift aber nicht geben, aber der Notartermin war schon geplant und dann musste der irgendwie, haben wir dann gelernt, hat er wohl irgendwie so eine Unterschriften-App bei Daimler oder so, wo er dann einfach so Tinder-mäßig nach rechts oder links schieben kann. So, yo, unterschrieben, 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 nicht unterschrieben, nicht unterschrieben, irgendwie so. Also ist das zumindest erzählt. Und naja, und dann war halt die Frage, kann er das jetzt irgendwie noch aus dem Urlaub heraus unterschreiben oder nicht? Naja, und dann war auch wieder sozusagen Zittern angesagt bis kurz vor Schluss. Ja, aber es hat dann tatsächlich funktioniert. Lustiger Fun Fact, wir waren dann bei demselben Notar, wo auch damals der Daimler-Chrysler-Deal sozusagen unterschrieben wurde. Hat dieser Notar uns dann erzählt, das ist sozusagen hier auch die Geschichte, und dass sie da irgendwie tagelang dann da beim Notar saßen und den Vertrag vorgelesen haben. Bei uns war es natürlich nur irgendwie einen halben Tag oder so. Und dann, klar, dann kommt natürlich der nächste große Schritt. Wie kriegen wir jetzt...
Ich muss da mal kurz einhaken, wenn wir jetzt beim Notarvertrag kurz einen Cut machen. Ja. Ihr hattet ja wahrscheinlich auch ein LOI vorher, oder?
Ja, genau. Ja, also okay. Letter of Intent, sprich sozusagen einmal so den Draft des Vertrags so mal runtergeschrieben, ja.
Den LOI, den gab es aber, der ging schnell wahrscheinlich durch. Das ist ja erstmal so eine Geheimhaltungserklärung, wo man dann auch, wo geregelt ist, wer trägt die Notarkosten, auch wenn das nicht zustande kommt und sowas, richtig?
Ja, genau. Da steht das so grob drin, was sind so die Terms ganz grob, was der Preis, was, genau, so Geheimhaltung.
So ganz grob, genau. Das halt über die Details der Vertragsverhandlung, weil du gehst ja wirklich ins Geschäftsmodell genau rein und sagst, was übernehmen wir, was übernehmen wir nicht. Und gibst da Dinge preis, obwohl du noch kein Geld gesehen hast. Und das ist quasi diese Geheimhaltungsvereinbarung. Okay, also es gab ein LOI vorher und dann geht es ein paar Monate zwischen den Anwälten hin und her. Und was mich jetzt brennend interessieren würde, sowohl im Silicon Valley als auch im deutschen Haus, was kommt denn da dazwischen, dass ein Tag vorher was passiert? Ist das eine politische, taktische Geschichte in der Mehrheit jetzt gewesen oder in den Fällen? Hast du da Informationen dazu? Oder ist es tatsächlich eine formaljuristische Sache oder auf Anwaltsebene eine politische Geschichte gewesen?
Ja, also bei dem Medienhaus, da war es knallhart so, dass ein Tag vor Notartermin gab es einen Angriff auf deren Aktie von einem Hedgefonds. Und dann hat, genau an diesem Tag hat dann eben der Aufsichtsrat alle M&A-Aktivitäten einfach plain gestoppt. Die haben einfach gesagt, okay, alles gestoppt an M&A.
Zack. Also externe Einflüsse.
Ja, genau, Aufsichtsrat, externer Einfluss im Prinzip, genau. Bei dem Ami-Unternehmen, da war es, glaube ich, am Ende so, dass sozusagen diese M&A-Abteilung von denen, die haben mit uns was verhandelt. Wo dann aber auch kurz vor Schluss sozusagen da dann, glaube ich, wahrscheinlich sogar der Vorstand direkt oder die Chefs direkt halt gesagt haben, ah nee, dann das sind irgendwie, dann haben sie doch keinen Bock mehr auf diese Terms gehabt. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, unter bestimmten Terms werden wir dann halt auch nicht mehr verkaufen und dann ist das Ding einfach sozusagen kurzfristig, kurz vor Abschluss halt geplatzt.
Das heißt, ihr habt euch nicht runter verhandeln lassen. Ihr habt einfach ein Limit auch für euch definiert und gehabt. Wie weit sind wir bereit, Kompromisse einzugehen? Das wurde unterschritten und habt ihr von eurer Seite auch gesagt, okay, wir sind so cool, das ist alles geil, was wir haben. Darunter geht's nicht.
Ja, ganz genau.
Im Prinzip, sehr gut, dass das auch da euch treu bleibt und durchgeht.
Ja, ganz genau. Ja, so war das bei der Ami-Geschichte. Und bei dem Medienhaus, wie gesagt, Aufsichtsrat. Ja. Und was natürlich auch noch zukommt in der ganzen Zeit vor dem Notartermin selbst ist halt, ne, das, was dann noch Due Diligence, auch so technische Due Diligence genannt wird. Also, dass dann, ja, irgendwelche Techies, Entwickler, Ingenieure, Prüfer etc. halt kommen und natürlich auch die ganze Technologie, das Produkt auseinandernehmen, sich angucken, wie wird hier gearbeitet, wie wird da programmiert, wie sieht es mit der IP aus und so weiter und so fort. Und ja, ziehst halt einmal blank, machst deine kompletten Server und Daten auf und dann und dann wird sich halt alles angeguckt. Das kommt auch noch mit dazu. Das heißt, da muss am Ende natürlich, müssen die Terms stimmen.
Vom Notar.
Das rechtliche stimmen und natürlich auch, muss natürlich auch einmal sichergestellt sein aus Sicht des Käufers, dass es auch wirklich gutes Zeug ist, was du da kaufst, also gute Leute und natürlich auch gute Technologien, gutes Produkt, ja.
Mhm. Okay, das heißt also, um das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer hier zu erläutern, bei einem M&A, das ist Merger and Acquisition, ein Aufkauf oder ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Unternehmensbereichen und da spricht man immer von einer Soft und einer Hard Due Diligence, das ist dieses Verschmelzen der zwei Unternehmen. Die Hard Due Diligence wird normalerweise über Finanzberater und Wirtschaftsanalysten geführt, indem dann die Bilanzen im Detail durchgegangen werden. In dem Fall ging es halt um Technologie. Dazu kam dann also die Hard Due Diligence auf Financial-Ebene, noch die Technical Due Diligence, das heißt, das wurde nochmal differenziert. Und die Soft Due Diligence, das ist eigentlich dann das Thema Change Management, wenn das integriert wird ins Unternehmen und die Leute anders ticken, eine andere Kultur haben, dass sie dann auch gut integriert werden in die Firma, dass also es erfolgreich funktioniert. Mhm. Die Soft Due Diligence ist wahrscheinlich eher im Nachgang gelaufen bei euch, oder?
Ja, genau. Also das war dann natürlich nochmal ein wichtiger Prozess, dann auch wirklich dafür zu sorgen, die Leute dann auch gut zu integrieren in der neuen Firma. Ne? Also musst dir so vorstellen, die haben tatsächlich am ersten Tag nach Notartermin kam da so ein Europcar-LKW angefahren. Gibt es auch sogar ein Bild im Internet von. Also wenn man auf talente.co geht, das ist mein Magazin jetzt, mein Online-Magazin, da gibt es dann so Artikel von mir. Und da habe ich auch einen Artikel geschrieben, der heißt, glaube ich, irgendwie so 5 Dinge, die du als Startup-Gründer wissen solltest. Und da ist auch ein Bild mit dabei, wo genau dieser Europcar-LKW angefahren kommt, einen Tag nach Exit sozusagen. Ja, und wo wir dann alles eingeladen haben und dann eben in das neue Office gefahren sind mit dem gesamten Team. Ja, und dann kommst du halt an und dann haben wir da eingefahren
und jetzt so, okay, willkommen genau. In Sindelfingen wahrscheinlich, ne?
Nee, das war hier in Hamburg alles. In Hamburg.
Ach, in Hamburg.
Mhm. Genau. Und wir sind dann hier in dem Movil-Büro in Hamburg sozusagen gelandet. Und da hatten wir dann auch einen eigenen Bereich in dem Office. Das heißt, wir haben dann eigentlich genau in dem Team weitergesessen wie vorher. Und natürlich von den bestehenden Mitarbeitern war es so ein bisschen, ja, die haben es natürlich schon so ein bisschen beäugt und so ein bisschen geguckt, okay, jetzt kommt da irgendwie so ein neuer Haufen an. Und dann haben wir ja so krasse Startup-Sachen halt gemacht, wie ne, komplett nach Scrum arbeiten, alle laufen im Büro mit Hausschuhen rum. Morgens stehen wir da irgendwie am Scrum-Board, machen unser Daily, klatschen alle und feiern uns gegenseitig für die Tasks, die gestern irgendwie verschoben wurden und so weiter und so fort. Und die haben natürlich auch alle so gedacht, okay, was ist das jetzt hier für ein eingeborenen Haufen, der jetzt hier auf einmal eingewandert ist bei uns.
Sehr geil.
Aber dann war es halt schon ganz cool. Erst haben die uns natürlich sehr kritisch beäugt. Aber mit der Zeit hat man schon gemerkt, und das haben mir dann irgendwann nach so ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren auch dann Mitarbeiter gesagt, die dann auch zu mir kamen und meinten so, ey, dass ihr hier angekommen seid damals, das war so cool und ihr habt hier so einen frischen Wind reingebracht und so eine neue, coole Kultur reingebracht. Da hat er sich dann auch richtig, richtig nett dafür bedankt und das hat man dann auch gesehen, wie sich dann die Kulturen halt mit der Zeit so ein bisschen angeglichen haben. Wir wurden halt konzerniger und die anderen wurden ein bisschen start-upiger.
Vielleicht kannst du mal für Zuhörer, die jetzt so, ich sag mal, aus jetzt bei mir klassischem Mittelstand kommen, die Startup so aus Zeitschriften kennen und so mal gehört haben, ganz pragmatisch runtergesprochen. Was ist denn dein Verständnis oder wie würdest du es beschreiben? Was ist anders Und ich versuche jetzt nicht, das Wort agiles Arbeiten reinzunehmen.
Ja, kann man ruhig nehmen.
Das ist ja auch schon wieder ein Fremdbegriff für viele oder Fachbegriff, der so ein Buzzword ist, wo keiner was anfangen kann. Vielleicht kannst du auch mal eine Sequenz aus dem Tagesablauf beschreiben, um zu erläutern oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was heißt das denn, in so einem Haufen, wie ihr wart, zu arbeiten?
Ja, eigentlich das Wort Haufen, das beschreibt schon wirklich ganz gut, weil es im positiven Sinne wirklich, kann man glaube ich sagen, so auch kulturell betrachtet, in so einem Laden wirklich so ein Haufen ist an Menschen, die jeden Tag zusammenhängen und gemeinsam coole Dinge erschaffen. So. Mhm. Und und das Thema Agilität spielt da eine Rolle, ist zwar natürlich ein Buzzword, aber Agilität wird meiner Meinung nach sehr oft falsch interpretiert. Ne? Wenn man sich das Wort agil einmal so auf der Zunge zergehen lässt, denkt man ja, das ist wie so ein Ameisenhaufen, alle wuseln komplett durcheinander, alles geht runter und drüber. Aber so ist es halt gerade nicht, weil Agilität lebt von knallharten Prozessen, an die sich alle im Team halten müssen. Und so vom Praktikanten bis zum CEO. Und wenn sich auch nur einer nicht an die Prozesse hält, an die agilen Prozesse, auf die sich das gesamte Team gemeinsam geeinigt hat, dann bricht halt das agile Kartenhaus in sich zusammen und dann bricht nämlich Chaos aus. Und das ist halt genau die Erfahrung, die viele mit Agilität machen. Viele Unternehmen versuchen irgendwie so ein bisschen Agilität einzuführen, mach mal hier, mach mal da und stellen es dann nach ein paar Monaten wieder ab und sagen, hat für uns nicht funktioniert. Mhm. Und das liegt sehr oft daran, dass Agilität falsch verstanden wird, so in dem Sinne, jeder kann jetzt machen, was er will. Und genauso ist es eben nicht, sondern Agilität lebt von der Partizipierung von jedem einzelnen Mitarbeiter. Also klassisch so, ne, zum Beispiel, es gibt dieses Konzept der Retrospektive. Das heißt, alle 2 Wochen jetzt in unserem Fall zum Beispiel haben wir im gesamten Team zusammengesessen und auf die letzten 2 Wochen zurückgeblickt. Wir haben dann auch, wie gesagt, in solchen Scrum-Sprints gearbeitet. Die haben dann auch immer genau 2 Wochen gedauert. Haben mit dem gesamten Team zusammengesessen und geguckt, okay, was lief gut jetzt die letzten 2 Wochen? Was wollen wir also beibehalten? Was wollen wir die nächsten 2 Wochen wieder genauso machen? Was lief scheiße? Und wenn irgendwas nicht gut lief, welchen Prozess, welche Regel geben wir uns selbst für die nächsten 2 Wochen, um dieses Thema in den Griff zu kriegen? So, und dann wird in 2 Wochen ist die nächste Retrospektive und es wird genau das wieder geprüft. So, hat das gut funktioniert, hat es nicht gut funktioniert? Wenn ja, behalten wir es bei oder optimieren es noch weiter? Wenn nicht, testen wir was anderes aus. Und das ist eben genau dieses agile, iterative Vorgehen. Zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten beispielsweise im Agilen sagt man dann auch oft Zeremonien dazu, klingt so hochtrabend, aber zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten sich zu überlegen, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut, was passen wir an? Und dann ist es aber super, 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 super kritisch und wichtig, dass sich alle dann auch wirklich daran halten und dann wird Agilität auch zum Erfolg. Und dann wird es gut. Und wenn das eben so ist, dass sich einzelne Leute nicht dran halten, dann bricht es leider in sich zusammen und es funktioniert nicht. Und das war natürlich dann auch was wir dann im Konzern auch mal schnell erlebt haben, dass das dann ja auch mal nach hinten losgehen kann.
Ja, vor allem halt meistens in Führungsebene, ne? Dass die Führungsebene den Ansatz gar nicht versteht, sondern es ist halt hip und der Chef will das irgendwie, aber ich habe es selbst noch nicht verstanden und ich führe das jetzt mal ein. Aber ich bleib selber in meinem eigenen Verhaltensmuster noch oldschool. Ne? Genau. Das beißt sich dann oft und wenn das dann torpediert wird, das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Mir kommen jetzt da in dem Zusammenhang das agile Manifest in den Kopf. Ja. Habt ihr euch genau daran orientiert auch als Basis oder ist es eher so, dass ihr das Bottom-up selbst für euch definiert habt, die Regeln, die Spielregeln?
Ja, also ne, muss man dazu sagen, dieses agile Manifest, das ist halt ja jetzt auch schon 20 Jahre oder sogar noch älter alt. Mhm. Und das sind so das, ich würde sagen, dieses agile Manifest, was sich irgendwann mal Leute sozusagen ausgedacht haben und in dieser agilen Szene eben, ja, das Manifest so ein bisschen ist, das ist mehr so ein Mindset-Ding, ne? Da geht es mehr so darum, so was sind die grundsätzlichen Werte unserer Zusammenarbeit. Und das ist so die grundlegendste Grundlage von dem, was man vielleicht agil nennen könnte. Aber im täglichen Doing kommt es meiner Erfahrung nach viel, viel, viel mehr darauf an, wirklich dieses Thema der, ja, der Prozesse, der Regeln, auf die man sich geeinigt hat, die wirklich zu leben und alle Leute im Team auch dazu zu ermuntern, zu ermutigen, zu motivieren, diese zu leben und natürlich auch Konsequenzen, auch knallharte Konsequenzen zu ziehen, wenn die nicht gelebt werden. Und deshalb, ne, das ist dann viel auch so ein Wertethema und da kann man natürlich sagen, klar, wer jetzt solche Werte des Agilen Manifests, was eine gute Grundlage ist, wovon man sich aber natürlich, das Schöne ist ja alles Open Source, das heißt, man kann sich das Ganze dann auch für sich noch weiter anpassen und deshalb merkst du, hast jetzt zum Beispiel Mitarbeiter, die die diese Werte nicht mittragen können oder nicht mittragen, so dann müssen die natürlich auch wieder gehen, weil dann das gefährdet halt deine komplette Firma. Das gefährdet all das, was du halt erfolgreich aufgebaut hast und erfolgreich machst.
Und das ist wirklich, ich merke das gerade bei mir im Team, das ist so wertvoll, was ich hier aufgebaut habe und das ist so, ja. Oh, da kommen mir schon wieder die Tränen, weil ich so stolz auf mein Team bin. Und das Krasse finde ich aber, wenn du das hast, wird es umso schwieriger im Recruiting jemanden zu finden und da reinzulassen, weil das ist wie ein Fremdkörper reintun und da kannst du jemanden reinsetzen, der alles in Unfrieden und Störung bringt.
Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und damit Teil 1 dieses Podcast-Interview. Der Michael und ich haben natürlich einiges ausgetauscht hier, gerade was Veränderungen angeht. Und im Teil 2 hörst du, wie führt man denn heute eigentlich ein Bewerbungsgespräch? Wie achtet er in konkreten Beispielen auf Fragetechniken? Wie kristallisiert er die perfekte Besetzung im Bewerbungsprozess raus? Also bleib dran und hör dir die nächste Folge an. Ich freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier. Liebe Grüße, deine Katja.